Liebe Gemeinde, ich grüße Sie ganz herzlich zur dritten Bibelstunde über das Buch Hiob. Wir werden uns heute mit der Souveränität oder auch der Freiheit Gottes beschäftigen. Diese beiden Begriffe werde ich heute synonym benutzen, denn die Freiheit ist ein Teil der Souveränität Gottes. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz elementares Thema für uns. Und es gilt hier genau zu verstehen, wie Gott funktioniert, was es mit der Souveränität auf sich hat. Ich habe Ihnen eine Andacht mitgebracht aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es in Kapitel 46, die Verse 9 bis 11, erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses, ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses Wort, diesen Text, den du uns gibst. Hab Dank dafür, dass du in ganz besonderer Weise hier deine Souveränität betonst, dass wir uns daran erinnern sollen, wer du bist. Und das wollen wir heute Abend tun, indem wir in dein Wort schauen. Wir wollen uns daran erinnern, wer du, unser Gott, bist. Und wollen dich bitten, dass du diese Zeit zu unserem Segen setzt. Amen. Drei Punkte, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Ein erstes, erinnert euch daran, dass ich Gott bin. Ein zweites, erinnert euch daran, was bereits geschehen ist. Und ein drittes, erinnert euch daran, denn mein Ratschluss wird zustande kommen. Ein erstes, erinnert euch daran, dass ich Gott bin. Liebe Gemeinde, es liegt wahrscheinlich in der Natur des Mannes, dass wir uns gerne Kriegsfilme anschauen. So geht es mir auch. Ich gucke mir immer wieder gerne Kriegsfilme an, besonders die nach wahren Begebenheiten. Aber ganz gleich, ob ein Kriegsfilm nach einer wahren Begebenheit nochmal produziert wurde oder ein ausgedachter Film ist, es gibt eine Gemeinsamkeit, die diese Kriegsfilme haben. In diesen schwierigen Zeiten, wo die Soldaten dann manchmal am Boden liegen, getroffen wurden oder einen Rückschlag erleben, da erinnern sie sich immer wieder daran, was sie gerade tun, für wen sie kämpfen. Sie erinnern sich daran, wofür kämpfst du, wo kommst du her, wofür machst du das eigentlich gerade? Das Volk Israel ist hier beim Propheten Jesaja in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Sie stehen einer herausfordernden Zeit bevor und Gott sagt, erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Gott fordert uns auf, dass wir uns daran erinnern, wer er ist. Gott spricht hier zu seinem Volk und will, dass es sich an diese eine Sache erinnert, dass ich Gott bin und keiner wie ich. Wenn wir von der Souveränität Gottes sprechen, dann reden wir von der Herrschaft Gottes. Dann sprechen wir von der Königswürde Gottes. Ja, wir sprechen von der Göttlichkeit Gottes. Oder anders, wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir damit, dass Gott Gott ist. Und genau daran soll das Volk und somit auch wir erinnert werden, dass Gott Gott ist. Wir drücken mit der Souveränität aus, dass niemand über Gott steht, dass kein anderer mehr über ihm ist, dass er seinen Willen tun kann und dass niemand ihn an diesem Willen hindern kann, dass niemand irgendwie zu Gott kommen könnte und sagen könnte, was tust du da eigentlich, weil eben niemand über Gott steht. Wenn wir also über der Souveränität Gottes nachdenken, wenn wir darüber sprechen, dann sagen wir, dass er herrscht unter den Heiden, wie es im Psalm 22 heißt, dass er Königreiche aufrichtet und niederreißt, so wie es ihm gefällt. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir damit, dass er gewaltig ist, dass er der König der Könige ist, dass er der Herr der Herren ist. Und das ist der Gott der Bibel. Warum sollen wir uns daran erinnern? Einmal, weil wir uns als Menschen sonst an einen falschen Platz stellen. Wir stellen uns ins Zentrum, in den Mittelpunkt, wo eigentlich Gott stehen sollte. Und indem wir den Menschen ins Zentrum stellen, drücken wir damit so Gottes Souveränität für uns beiseite. Und dann wundern wir uns manchmal, wenn wir so die Bibel lesen, dass wir manchmal an Textstellen kommen, an einige Passagen, die wir dann mit unserem Gottesbild nicht zusammenbringen können, weil wir die Souveränität weggedrückt haben. Das ist das, was passiert. Die Vorstellung von einem souveränen Gott ist heute, selbst in den Gemeinden, die vorgeben, das Wort Gottes zu achten, ein klägliches Zerrbild der Wahrheit. Der Mensch des 21. Jahrhunderts, der ist scheinbar, der Gott des 21. Jahrhunderts, den der Mensch vor Augen hat, der ist scheinbar nur noch so ein hilfloses, verweichliches Wesen, vor dem ein Mensch mit Verstand doch keine Ehrfurcht mehr hat. Das ist das, was passiert, wenn wir Gottes Souveränität beiseite drücken. Und weil das der Fall ist, sollen wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott Gott ist, dass Gott souverän ist. Ein anderes ist, dass wenn wir die Souveränität Gottes beiseite drücken, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Dann gibt es keine Hoffnung auf die vielen Fragen des Lebens, die wir haben. Dann gibt es keinen Halt mehr. Dann gibt es vor allem keine Hoffnung mehr, wenn wir gleich ins Buch Hiob gehen werden, in Bezug auf die Frage des Leids. Das Problem bei der Leugnung der Souveränität Gottes ist, dass es unausweichlich immer zum blanken Atheismus führt. Der Atheismus, der stellt den Menschen ins Zentrum, drückt Gott beiseite, stellt sich ins Zentrum und verdrängt den, der als einziger Halt im Leben überhaupt geben kann. Und das erleben wir. Wir sind in zutiefst unsicheren Zeiten, sowohl global als auch lokal, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, in sehr, sehr unsicheren Zeiten, in denen wir momentan leben, gerade durch die Krise, in der wir sind. Und da ist es leicht, sich in solchen Zeiten unsicher zu fühlen, in solchen Zeiten keinen Halt zu haben, zu verzweifeln. Doch als Christen ruht unsere Hoffnung nicht auf den Herrschern dieser Welt, sondern allein auf dem Wort Gottes, nicht auf dem Staat, nicht auf die Wirtschaft, sondern allein auf einen souveränen Gott, auf einen souveränen Schöpfer des Universums. Die Wahrheit, dass Gott tatsächlich souverän ist, spendet unheimlich viel Trost. Und genau deswegen ist das ein so wichtiges Thema für uns. Ein zweiter Punkt. Erinnert euch daran, was bereits geschehen ist. Wir sollen uns an das bereits Geschehene erinnern, weil eben die Vergangenheit beweist, dass Gott ein Gott ist, der souverän ist. Gott ist souverän in allen seinen Eigenschaften. Um das deutlich zu machen, er ist zum Beispiel souverän in der Ausübung seiner Macht. Gott kann seine Macht ausüben, wann er will, wie er will und wo er will. Als Beispiel, der Pharao, der wagte es, Israel daran zu hindern, dass das Volk in die Wüste gehen kann, um Gott dort zu opfern, ihm dort die Ehre zu geben. Daran hindert der Pharao dieses Volk. Und was passiert mit ihm? Er wird verschlungen in dem Meer. Gott macht einfach, dass das Meer zu über ihn. Der Pharao, dieser Zuchtmeister, wird getötet. Kurz darauf, das Volk Israel ist jetzt in der Wüste. Die Amalekiter kommen, sie greifen das Land an. Was passiert? Tut die Wüste sich einfach auf? Nein. Die Leute, das Volk, das muss auf einmal kämpfen. Gott schwört sogar, ich werde Krieg mit Amalek haben. Das Volk muss auf einmal die Schwerter zücken, um gegen dieses Volk zu kommen, gegen dieses Volk zu bestehen. Dann, nachdem sie durch die Wüste hindurchgegangen sind, stehen sie auf einmal vor der großen Stadt Jericho. Sie stehen davor, was passiert dort? Gott streckt seine Hand aus und die Mauern fallen einfach zusammen. Gott benutzt seine Macht in unterschiedlicher Weise. Manchmal fallen die Mauern einfach um. Manchmal fällt das Meer einfach in sich zusammen. Manchmal müssen aber auch die Völker, manchmal muss das Volk Gottes kämpfen. Als das Volk Gottes dann im Land Kanaan war, alle anderen Städte, die daraufhin folgten, die noch besiegt werden mussten, wurden mit dem Schwert besiegt. Wir können jetzt noch weitere Bibelstellen anführen und uns überlegen, wie Gottes souveräne Macht sich in der Bibel äußert. Wenn wir über David nachdenken, der einen Goliath besiegte, wo Gott ihm die Kraft dazu schenkte. Oder ein Daniel, wo Gott die Mäuler der Löwen verschloss, damit sie ihn nicht verschlingen. Oder seine drei Freunde, die drei Hebräer, die dort in diesen Feuerofen geworfen wurden, die noch nicht einmal nach Rauch, nach Feuer irgendwie rochen. Man sah ihnen nichts an, nichts. Dort zeigte sich Gottes souveräne Macht. Erinnert euch daran, was bereits geschehen ist. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch Gottes souveränes Handeln. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder zurückschauen und Gottes souveränes Handeln sehen, weil es uns Trost spendet. Gerade dort, wo wir verzweifeln in unserem Leben, wo wir Dinge nicht zusammenbringen können und uns die Frage stellen, warum? Es ist wichtig für unsere Gegenwart, für unsere Zukunft, denn gleich dem Volk, als es vor unlösbaren Problemen stand, stehen auch wir immer wieder, in der Gegenwart vielleicht, in der Zukunft, Herausforderungen, dessen Ende wir nicht kennen. Doch wenn ich weiß, welcher Gott mich in der Vergangenheit geführt hat, welcher Gott in der Vergangenheit und in der Gegenwart souverän über diese Erde und auch über mein Leben herrscht, weiß ich auch, was in der Zukunft bevorsteht, und zwar ein Gott, der herrscht. Ein Gott aber, der souverän ist. Dort, wo ich meine Arbeit verloren habe, wo ich nicht klarkomme in meiner Gesundheit, die Ehe, die herausfordernd ist oder auf der Kippe steht, Kinder, die ich nicht kontrollieren kann, wo es unglaublich schwierig ist, da weiß ich, es gibt einen Gott, der ist souverän. Ich brauche mir keine Sorgen um meine Existenz machen. Ich weiß, Gott ist da. Ich weiß, Gott ist souverän. Er übt seine Macht aus, wie er will, wann er will und wo er will. Aber wichtig ist, er handelt nicht einfach nach Schema F. Er beseitigt die Feinde nicht einfach immer nur, indem er das Meer über sie zuschüttet. Es ist unterschiedlich, wie Gottes Macht aussieht. Und doch dürfen wir diese eine Sache wissen und sehen aus der Vergangenheit, aus unserer Vergangenheit, aber im Besonderen im Wort Gottes. Gott ist da und er handelt souverän. Daran sollen wir uns erinnern. Ein dritter Punkt: Erinnert euch daran, denn Gottes Ratschluss wird zustande kommen. Wenn wir so die Bibel durchblättern, dann sehen wir durch die Bibel hindurch, dass immer Gottes Ratschluss zustande kam. Teils hat er diesen Ratschluss vorher den Menschen oder seinem Volk eindeutig aufgezeigt, manchmal aber auch nicht, wie bei Hiob zum Beispiel. Gott kündigt hier bei Jesaja Dinge an, bevor sie geschehen. Gut, da mag der eine oder andere jetzt sagen, das behandelt jetzt erst einmal seine Allwissenheit, dass er weiß, okay, was geschieht. Aber darauf heißt es dann, ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Hier wird also deutlich, wie er das Ende hervorsieht, nämlich indem er es bewirkt. Nochmal zur souveränen Machtausübung Gottes zurück. Gott hatte zu jeder Zeit die Zukunft in der Hand. Einige Menschen hat er auf wunderbare Art und Weise gerettet, andere dagegen nicht. Und das ist jetzt wichtig. Obwohl Gott manchmal auf wunderbare Art und Weise eingegriffen hat und Menschen gerettet hatte, sehen wir, dass Gottes Macht nicht immer zur Befreiung eingriff. Dass er nicht wie bei David immer diesen Sieg geschenkt hatte. Wie bei einem Daniel immer die Löwenbeule verschlossen hatte. Manchmal hat Gott es nicht getan, weil er souverän ist. So lesen wir im Hebräer 11, dort, wo wir diese ganzen Glaubenshelden vor uns haben, die so gewaltige Männer und Frauen Gottes, die so großartige Geschichten mit Gott erleben durften, wie sie gerechtfertigt wurden durch ihren Glauben. Und dann heißt es dennoch in einer der letzten Verse ab Vers 36, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemacht. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Gott ist souverän in der Ausübung seiner Macht auf andere. Sein Ratschluss wird zustande kommen, aber wie er seine Macht verteilt, das ist unterschiedlich. Aber warum? Warum wurden diese Glaubenshelfer nicht alle befreit? Warum greift Gott in seiner Macht nicht ein und rettet nicht einfach alle? Warum ließ er zu, dass ein Stephanus den Tod erleiden musste und kurz darauf ein Petrus aus dem Gefängnis gerettet werden konnte? In 5. Mose 8, 18, da heißt es, sondern du sollst dich daran erinnern, dass der Herr dein Gott ist, er es ist, der dir Kraft gibt. Das ist der Gott. Aber dieser Gott, der gibt diese Kräfte nicht allen gleichmäßig. Warum nicht? Die Antwort auf all diese Fragen ist, weil Gott souverän ist und deshalb tut, was er will. Und wir sollen uns daran erinnern. Daran erinnern, dass Gottes Ratschluss immer zustande kommt, auch wenn er seine Macht unterschiedlich verteilt. Auch wenn sein Wirken nicht immer gleich aussieht. Für uns ist eins wichtig, Gott ist souverän und er tut, was er will. Und nichts entgleitet seiner Kontrolle. Er tut, wozu er sich entschlossen hat. Herr Jesus Christus, unser Gott, und dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen. Dafür, dass wir in deinem Wort so wunderbar lesen dürfen, dass du der Schöpfer des Universums bist, dass du unser Gott bist und dass du herrschst. Dass du souverän herrschst und dort, wo wir einige Dinge nicht begreifen und einige Dinge in deinem Wort nicht zusammenbringen können und uns manchmal die Frage stellen, warum hast du hier so und dort anders gehandelt? Da dürfen wir wissen, du bist souverän und du hast das Recht dazu. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass wir diese Wahrheit in unserem Leben mitnehmen und dass es unsere Realität, unser Leben grundlegend verändert. Amen. Liebe Gemeinde, ein zweites, das ich Ihnen heute gerne mitgeben möchte, ist eine kurze Erklärung bezüglich der Souveränität Gottes. Und dass wir kurz hingehen und gucken, wie funktioniert die Souveränität oder wie sieht die Souveränität Gottes eigentlich aus? Wo finden wir sie in der Bibel? Wenn wir über Gottes Handeln nachdenken, dann setze ich eine Sache voraus, einen Gedanke. Und zwar, die Souveränität Gottes ist eine Eigenschaft Gottes. Aber diese Eigenschaft Gottes funktioniert nicht alleine. Sie funktioniert nicht auf Kosten aller anderen Eigenschaften Gottes, die er hat. Wenn wir zum Beispiel davon lesen, dass Gott ein gerechter Gott ist, dann bedeutet es zwangsläufig, dass er Sünde bestrafen muss. Oder wenn wir davon lesen, dass Gott ein treuer Gott ist, dann heißt das zwangsläufig, dass Gott zu seinem Wort steht. Und dennoch lesen wir zum Beispiel davon, dass Gott ein souveräner Gott ist und dass er damit auch die Möglichkeit hat, sein Wort zu ändern und trotzdem treu zu sein. Das sind grundlegende biblische Wahrheiten, die wir im Wort Gottes finden, die wir nebeneinander stehen lassen müssen. Aber das ist eine Sache, die ich heute voraussetze, dass alle Eigenschaften, alle Attribute Gottes gleichzeitig da sind. Dass Gott nicht sagt, okay, ich muss eine Sache beiseite legen, um jetzt souverän handeln zu können. Sondern alle Eigenschaften sind gleichzeitig da. Wenn Gott souverän handelt, dann handelt er in Übereinstimmung mit allen seinen Eigenschaften. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen Gottes Handeln eben nicht verstehen, weil sie das ausklammern. Sie sehen zum Beispiel nur ihren liebenden Gott, aber übersehen, dass dieser liebende Gott, der Gott der Liebe, gleichzeitig ein gerechter Gott ist. Gleichzeitig ein Gott ist, der souverän handelt. Die Souveränität Gottes ist keine zweitrangige Lehre in der Bibel, die wir irgendwo in der hintersten Ecke finden, wo wir richtig nach Kram müssten, um irgendwie die Souveränität zu finden. Sie ist vielmehr der Grundbaustein in der Heiligen Schrift. Sie ist so förmlich der Mount Everest in der biblischen Lehre, die Wahrheit, die jede andere Theologie überragt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vom ersten bis zum letzten Vers finden wir die Souveränität Gottes, dass Gott souverän ist in seinem Handeln. Alle anderen Lehren der Bibel müssen wir mit dieser Grundwahrheit in Übereinklang bringen. So wie gerade schon betont, kann Gott treu sein zu seinem Wort, ist Gott treu zu seinem Wort. Doch weil Gott eine absolute Souveränität hat, also niemand über ihn steht, kann er sogar sein Wort ändern, wie er es zum Beispiel bei Jona tat, wo er das Gericht dann nicht herbeiführte. Gottes Souveränität, sein freies Handeln, das sehen wir in der gesamten Schöpfung. Im Psalm 115, da heißt es über Gott, da wird er den Göttern dieser Welt gegenübergestellt und da heißt es, er tut, was ihm gefällt. Gott wollte zwar die Schöpfung, Gott wollte sich ein Volk zum Eigentum erwählen, Gott wollte die Menschheit retten, aber nichts und niemand hätte ihn dazu zwingen können. Und nirgendwo wird Gott eben Gottes Souveränität so deutlich demonstriert wie in der Errettung der Menschen. So heißt es in 2. Mose 33 oder Römer 9, Vers 15, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Er tat es freiwillig. Es gab für Gott keinen notwendigen Grund, diese Welt zu erschaffen oder aber sie zu erlösen. Und deshalb, dennoch gibt es von Seiten der Menschen immer wieder Einwände. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, Gott zu fragen, warum tust du das? Warum tust du das nicht? Wenn Gott bezüglich seiner Schöpfung nicht frei hätte entscheiden können, dann wäre er abhängig vom Geschaffenen gewesen. Dann wäre er nicht mehr souverän. Aber die Bibel zeigt uns ein völlig unabhängiges Wesen. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann bezeugen wir damit sein Recht, das ganze Universum, das er zu seiner Ehre geschaffen hat, auf die Art und Weise zu regieren, wie es ihm gefällt. Wir bezeugen, dass es sein Recht ist, gleich dem Töpfer über dem Ton. Das eine kann er zu Ehre, das andere zu Unehre machen. Er kann mit dem Ton machen, was er will. Gott ist frei in allen seinen Entscheidungen bezüglich der Schöpfung. Wenn wir also Gott fragen würden, warum hast du diese Welt geschaffen? Dann muss die Antwort lauten, weil ich es so wollte. Ein dritter Punkt, um das nochmal zu verdeutlichen, Gott ist souverän in der Ausübung seines Erbarmens. Das ist notwendigerweise so, denn Erbarmen wird immer durch den Willen dessen gelenkt, der eben Erbarmen zeigt. Erbarmen ist kein Recht. Kein Recht, auf das der Mensch irgendwie selber Anspruch hätte, wo er sagen könnte, mir muss aber Erbarmen widerfahren. Es ist eine Eigenschaft Gottes, durch die er elendigen Sündern die Erlösung schenkt. Elend ist die Folge der Sünde. Daher hat der Elende Strafe verdient, kein Erbarmen. Und dennoch sehen wir immer wieder, wie Gott in diese Welt eingreift und Erbarmen übt. Um das zu verdeutlichen, während eines der jüdischen Feste ging Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Da kamen sie an einem Teich vorbei, den Teich von Bethesda. Und dort heißt es, es lagen viele Kranke dort, Lahme, Blinde, Krüppel, ganz viele Kranke lagen dort. Dann heißt es über einen Mann, dass er 38 Jahre lang krank war. Diese ganzen Menschen, die waren dort an diesem Teich, um in das Wasser zu steigen, in der Hoffnung, dass sie dann damit geheilt werden können. Und Jesus geht jetzt zu diesem einen Mann hin, der 38 Jahre lang krank war, und fragt ihn, willst du geheilt werden? Dann heilt Jesus diesen Mann. Unter diesen vielen Kranken, warum wurde dieser eine Person herausgegriffen? Warum nicht alle anderen? Es wird ja nicht irgendwie erzählt, dass dieser Mensch, wie an anderer Stelle ein anderer gerufen hat, Herr, erbarme dich meiner, sondern es gab nichts. Nicht ein Wort des Berichtes lässt irgendwie darauf schließen, dass dieser Mann irgendwelche besonderen Qualitäten hätte, die ihm Anspruch auf Jesu Gunst hätte verschaffen können. Jesus ist vollkommen souverän in der Ausübung seines göttlichen Erbarmens. Jesus hätte mit Leichtigkeit alle heilen können. Er hat einmal mit dem Finger schnipsen müssen, alle wären geheilt. Er hat es nicht getan. Warum nicht? Er wandte seine Macht an und offenbarte das Elend dieses einen bestimmten Kranken, weil Gott souverän ist. Aus Gründen, die nur ihm bekannt sind, sah er davon ab, dieselbe Sache für alle anderen zu tun. Um das an einer zweiten Sache deutlich zu machen, Gott ist nicht nur souverän in der Ausübung seines Erbarmens, sondern auch in der Ausübung seiner Gnade. Gott ist denen gegenüber gnädig, die es eben nicht verdient, ja, die sogar das Gegenteil verdient haben, die die Hölle verdient haben. Und das ist wichtig. Gnade ist die Antithese zur Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit verlangt immer die unparteiische Anwendung des Gesetzes. Gerechtigkeit erfordert, dass jeder genau das empfängt, genau das bekommt, was ihm rechtmäßig zusteht, nicht mehr, nicht weniger. Es gibt kein Ansehen der Person, es gibt kein Mitleid, es gibt kein Erbarmen, nichts. Und göttliche Gnade wird jetzt aber nicht auf Kosten der Gerechtigkeit angewandt. Deswegen heißt es zum Beispiel in Römer 5, 21, Gott, Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. Und wenn Gnade herrscht, dann ist Gnade souverän. Die Gerechtigkeit fällt dadurch jetzt nicht weg. Deshalb heißt es ja auch, dass Jesus uns zur Gerechtigkeit wurde. Weil er uns zur Gerechtigkeit wurde, konnte Jesus uns gegenüber gnädig sein. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und daher kann auch bei Gnade niemand das Recht irgendwie beanspruchen, dass er Gnade in irgendeiner Weise verdient hätte, irgendein Anrecht darauf hätte. Wenn Gnade ein Geschenk ist, dann kann sie nicht gefordert werden. Da die Errettung jetzt aus Gnade geschieht, als eine freie Gabe Gottes, kann Gott sie geben, wem er will. Einen Lohn zahle ich jedem aus, der für mich arbeitet. Aber ein Geschenk gebe ich, wem ich will. Und daraus folgt, dass Gott jedem Menschen gegenüber gnädig sein kann. Das ist auch der Grund, warum allein Gott alle Ehre gebührt, weil er die Errettung aus Gnade gibt. Es gibt keinen Grund für eigenen Ruhm. Alle Ehre gebührt allein dem, der Gnade übt. Und das ist Gott allein. Und diese souveräne Gnade, finden wir auf fast jeder Seite oder auf jeder Seite der Bibel. Israel wird erwählt, alle anderen Nationen werden auf den Weg gelassen. Ismael, der Erstgeborene, der wird vergleichsweise ungesegnet verstoßen. Isaak dagegen wird als das Kind der Verheißung bezeichnet. Der großherzige Esau, dem wird der Segen verwehrt, während der Wurm Jakob das Erbe empfängt. Oder im Neuen Testament, da heißt es, göttliche Wahrheit ist vor den Weisen, ist vor den Klugen verborgen, ne? 1. Korinther 1, aber den Säuglingen offenbart. Die Pharisäer und die Sadduzäer, die werden einfach auf ihrem Weg gelassen, aber Zöllner und Huren, die werden mit Banden der Liebe gezogen. Souveräne Gnade. Und diese göttliche Gnade, die sehen wir zum Beispiel auch bei der Geburt unseres Heilandes. Eins der größten Ereignisse dieser Weltgeschichte. Gott selber wurde Mensch. Gott selber kommt auf diese Erde. Und wem wird das gezeigt? Es wird nicht der ganzen Menschheit offenbart. Ein paar Hirten und ein paar Weisen aus dem Osten. Die dürfen genau dieses ganz, ganz Große miterleben. Und das ist prophetisch gewesen, denn heute ist es noch genauso. Einzelnen wird es offenbart. Es wäre ein leichtes für Gott gewesen, das alle Nationen einfach aufzuzeigen. Er hätte allen Menschen einfach den Stern aufzeigen können, doch er tat es nicht. Warum? Weil Gott souverän ist und handelt, wie er will. Es ist ja schon paradox, wenn wir uns hier diese zwei Klassen nochmal vor Augen führen. Hirten und Heiden aus einem fremden Land. Kein Engel erschien den Schriftgelehrten. Kein Stern wurde den Pharisäern aufgezeigt, die in ihrem Stolz, in ihrer Selbstgerechtigkeit die Schriften durchforschten. Hirten und Heiden. Welch eine Entfaltung göttlicher Souveränität. Armselige Hirten, die dürfen genau das miterleben. Miterleben und die Gebildeten, die Vornehmen, die werden einfach übergangen. Warum? Weil Gott souverän ist. Er ist souverän in der Ausübung seiner Gnade und er schenkt seine Gunst, wem er will. Oft den Unscheinbaren und Unwertesten. Kommen wir zum Buch Hiob. In seiner Freiheit wirkt Gott in dieser Welt und im Himmel. Wenn eine Eigenschaft Gottes im Buch Hiob in ganz besonderer Weise betont wird, dann ist es die Freiheit Gottes. Wie gesagt nochmal, die Freiheit Gottes ist ein Teil der Souveränität, deswegen gebrauche ich diese Wörter so synonym. Diese Freiheit, die wird im Buch Hiob in ganz, ganz besonderer Weise betont. Ohne die Freiheit wäre Gott nämlich nicht Gott. Und das wird im Buch Hiob immer und immer wieder deutlich. In allen Punkten, wo wir einfach große Fragezeichen haben und uns die Frage stellen, warum hat Gott das so gemacht? Warum hat er hier so gehandelt und ist nicht anders gemacht? Und damit zeigt Gott, dass er frei ist, dass er souverän ist und tun kann, was er will. Gott hatte die Freiheit, die Wette mit Satan anzunehmen. Gott hatte die Freiheit, das Gespräch mit Satan sogar zu beginnen, ihn auf Hiob hinzuweisen, zu sagen, hast du meinen Knecht gesehen? Wie rechtschaffen, wie fromm, wie gottesfürchtig er ist? Hast du ihn gesehen? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Er gibt Hiob dann zweimal in Satans Hand, weil er souverän ist. Er beendet das Leiden, weil er souverän ist. Und bei allem zeigt er, dass er Gott ist und dass er die Freiheit hat, so zu handeln. Er zeigt seinen Willen und seine Macht. Gott gibt uns in seinem ganzen Wort keinen Grund, weshalb er die Wette mit Satan angenommen hat. Aber eins ist sicher, er musste sie nicht annehmen. Er hat sich freiwillig dazu entschieden. In seiner Freiheit wirkt Gott in dieser Welt und im Himmel. Dass das nicht nur viele Christen überrascht, das zeigt das Buch Hiob. Denn er selbst als auch seine Freunde waren ja total verwirrt. Sie haben es ja nicht begriffen, als Hiob dieser Schicksalsschlag traf selber. Die Freunde gingen ja davon aus, dass menschliche Leid immer eine Strafe Gottes sein muss. Hiob dagegen konnte die Gründe für sein unverdientes Leiden in seinen Augen nicht verstehen. Doch Gott zeigt, dass er alles tun kann, was ihm gefällt, mit der ganzen Schöpfung. Und niemand kann ihn daran hindern, seinen Willen auszuführen. Weder Satan, noch irgendwelche menschlichen Herrscher, irgendwelche menschlichen Mächte können gegen Gottes Willen bestehen. So heißt es in Sprüche 21, gleich Wasserbächen ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Und so lernte auch Nebukadnezar, dass in seiner Buße, dass es wahr ist, von Gott zu sagen, und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das Buch Hiob stellt uns einen Gott vor, der völlig frei ist und auch immer wieder aufs Neue überrascht, den man nicht einfach erklären kann. Er stand Gott frei, die Wette mit Satan anzunehmen. Und er stand ihm genauso frei, Hiob nichts davon mitzuteilen. Wir kennen die Story, wir kennen die Hintergrundgeschichte. Hiob kannte sie nicht. Er stand ihm frei, die Plagen zu schicken. Er stand ihm frei, das Ende der Plagen festzusetzen. Er selbst legte den Zeitpunkt der Anfechtungen fest. Dabei waren es ja nicht nur der Verlust des Besitzes, sondern auch seine Kinder, die er verloren hat, seine Frau, die sich gegen ihn wandte, gute Beziehungen, sein ganzer Reichtum, alles, was er hatte, und schlussendlich seine Freunde, die doch eigentlich zu ihm halten sollten, wurden am Schluss zu Werkzeugen Satans, wandten sich gegen ihn. Und während all dieser Leiden, bei all dem, was er durchgeht, erlebt er, dass Gott frei ist und zu all den bohrenden Fragen, die Hiob hatte, schweigen kann. So war Gott auch frei, sich einfach die irrsinnigen Dogmen der Freunde über sich ergehen zu lassen, die ganzen Beschuldigungen und Spekulationen. Er war frei, sich Hiob anschließend in diesem Wettersturm zu stellen, wie es in seiner Freiheit stand, aufgrund der Fürsprache am Schluss den Freunden Hiobs zu vergeben. Er kann tun, was er will. In seiner Freiheit wirkt Gott in dieser Welt und im Himmel. Und dennoch, ein sechstes, bedeutet Gottes Freiheit nicht, dass er willkürlich handelt. Unkontrolliert. Und das macht nicht nur das Buch Hiob deutlich, sondern die gesamte Heilige Schrift stellt uns einen Gott vor, der weder an menschliche Tagesordnung irgendwie gebunden wäre, noch den menschlichen Vorstellungen gegenüber verpflichtet wäre und so handeln muss, dass der Mensch es am Schluss auch versteht. Obwohl wir keinen Plan hinter dem Handeln Gottes sehen, bedeutet es nicht, dass es keinen Plan gibt. Was Gott tut, tut Gott in seiner Souveränität. Und manchmal sehen wir den Sinn einfach nicht. Wir erkennen keinen Plan dahinter. Und dennoch ist nichts, was Gott tut, willkürlich. Auch davon zeugt die Schrift. Noch nicht einmal dort, wo das Böse herrscht. In Gottes Handeln muss selbst das Böse, auch das Böse im menschlichen Tun, immer dem Plan, dem Willen der Souveränität Gottes dienen. So sagt Josef, nachdem er dann verschleppt wurde und so großartige Dinge erleben durfte, am Schluss zu seinen Brüdern: Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Es war sein Wille, diese Welt zu schaffen. Es war sein Wille, diese Welt zu erhalten. Und es ist sein Wille, die Menschen, uns, seine Gemeinde auf dieser Erde zu begleiten. Gott ist kein Gott, der diese Welt einfach aufgedreht hat wie so ein Uhrwerk und sich selber entfernt hätte. Er wirkt weiterhin souverän in dieser Welt, auch wenn wir manchmal Dinge nicht verstehen, Dinge nicht begreifen, wo wir als Menschen Fragezeichen haben. Da wirkt Gott souverän, auch in den letzten 2000 Jahren. Es ist kein willkürliches Handeln. Ich habe Ihnen einen Text mitgebracht aus dem Buch Hiob, Kapitel 16, da heißt es ab Vers 7, ja, jetzt hat er mich müde gemacht. Hiob spricht über Gott. Du hast meine ganze Umgebung menschenleer gemacht und du hast mich gepackt das zeugt gegen mich. Und meine Abmagerung tritt als Zeuge gegen mich auf. Mir ins Angesicht sagt sie aus. Sein Zorn zerfleischt mich und feindete mich an. Er knirscht mit seinen Zähnen gegen mich. Als mein Feind schärft er seine Augen gegen mich. Ihren Mund haben sie gegen mich aufgesperrt, mit Schmähung meine Backen geschlagen. Gemeinsam rotten sie sich gegen mich zusammen. Gott gibt mich dem Ungerechten preis und in die Hände der Gottlosen stürzt er mich. Ich war sorglos. Da hat er mich aufgerüttelt und er packte mich beim Nacken und zerschmetterte mich. Und er stellte mich für sich als Zielscheibe auf. Seine Geschosse umfliegen mich. Er spaltet meine Nieren und empfindet kein Mitleid. Er schüttet meine Galle auf die Erde, Bresche auf Bresche reißt er in mich. Er rennt gegen mich an wie ein Krieger. Ich habe Sacktuch über meine Haut genäht und mein Horn in den Staub gesenkt. Mein Gesicht glüht vom Weinen und auf meinen Wimpern liegt Finsternis. Obwohl keine Gewalttat an meinen Händen klebt und mein Gebet lauter ist. Erde, decke mein Blut nicht zu und für meine Klagegeschreie sei kein Ruheplatz da. Auch jetzt noch. Siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich. Zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf, dass er Recht schaffen möge für einen Mann gegen Gott und für einen Menschensohn gegen seinen Gefährten. Denn es kommen nur noch wenige Jahre und ich werde einen Weg gehen, von dem ich nicht zurückkomme. Ein achter Punkt, Gottes souveränes Handeln im Buch Hiob. Ich habe Ihnen zwei Dinge herausgegriffen, um deutlich zu machen, wie Gottes souveränes Handeln, wie seine Freiheit im Buch Hiob in besonderer Weise gezeigt wird. Ein erstes ist, weil Gott frei ist, braucht er Hiob keinen Grund für seine Leiden geben. Das ist ein Zeugnis von seiner Souveränität. Er steht an einer Position, an einer Stelle, an der er als Gott souverän ist und Hiob keinen Grund nennen muss, keinen Grund dafür, warum er leiden muss. Und wenn wir uns das mal anschauen, sein Klagekapitel, Kapitel 3, das ist so wichtig, dieses Kapitel da zu verstehen, um das Buch Hiob zu begreifen, wo er seinen Geburtstag verflucht, wo er sein ganzes Leben verflucht, wo er Gott beschimpft und sagt, du bist der Einzige, der verantwortlich dafür ist, dass ich überhaupt noch lebe. Du bist der verantwortlich ist dafür, dass ich das Ganze jetzt durchgehen muss, dass ich hier leiden muss. Er sitzt dort in seinem Haufen Asche. Das ist alles, was ihm bleibt. Seine Kinder sind weg, seine Familie, alles, was ihm Halt und Sicherheit gegeben hat. Sein ganzes Geld, das war ein Wohlhabender, ein Reicher, ein vermögender Mann, alles futsch. Seine Knechte, die einfach ermordet wurden, zu denen er wahrscheinlich gute Beziehungen hatte, viele Menschen in seinem Leben einfach weg. Alles, was ihm bleibt, ist Qual. Das blanke Leben. Hiob verflucht seine Geburt und schreit seinen Schmerz heraus. Und wo Hiob zu Beginn die Schmerzen tapfer erduldet hatte, und dann sagt, dass der Name des Herrn gepriesen sei, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, wir kennen diese Verse. Dort trifft ihn jetzt dieser ganze Schrecken, das ganze Leiden trifft ihn jetzt mit voller Wucht. Was bleibt, ist sein Leben. Er stellt sich die Frage, warum wurde ich geboren? Aus welchem Grund? Warum lebe ich eigentlich? Alle Zeichen göttlichen Segens sind auf einmal dahin. Was bleibt, ist Leid. Hiob zerbricht förmlich an der Gesamtsituation. Und dennoch, Gott gibt ihm keinen Grund für die Leiden. Gott hat die Freiheit zu schweigen. Dort, wo wir die Hintergrundgeschichte kennen, die Freiheit Gottes, die Wette mit Satan einfach anzunehmen, da erwarten wir ja eigentlich, dass wir aufgeklärt werden jetzt über das Buch hinweg, dass Gott uns aufzeigt, okay, jetzt zeige ich Hiob, warum das Ganze so gewesen ist, was die Gedanken dahinter waren, weshalb er leiden muss. Doch im gesamten Buch finden wir nichts. Hiob, er sehnt sich ja hier in Kapitel 16 nach einer Antwort. Er versteht die Welt nicht. Er will es begreifen, er ruft zu Gott. Aber Gott schweigt. Gott antwortet nicht. Diese Freiheit hat Gott. Er ist nicht dazu verpflichtet, Hiob irgendwie in tiefere Gründe mit reinzunehmen. Gott erklärt Hiob im Wettersturm, wenn er ihn dort dann begegnet, was seine eigentlichen Absichten waren mit der Gerechtigkeit und zeigt ihm auf, dass er selbst Gott ist, dass er souverän ist. Das macht er deutlich, indem er aufzeigt, meine Grenzen sind nicht da, wo du Grenzen hast, denn ich als Gott habe keine Grenzen. Er zeigt auf, wo du Grenzen in deiner Weisheit hast, ich habe keine Grenzen in der Weisheit. Wo du eine eingeschlossene, eine begrenzte Perspektive hast, diese Grenzen gibt es bei mir nicht, weil ich Gott bin. Und macht dann deutlich, ich bin Gott, ich kann handeln, wie ich will, weil ich über den Möglichkeiten stehe, die du siehst. Gott stellt Hiob also förmlich neben sich und zeigt ihm auf, dass dieses Verhältnis nicht in Relation zueinander steht. Er sagt, du bist ein Mensch und ich bin Gott. Weder am Anfang noch am Ende nennt Gott den eigentlichen Grund der Leiden. Gott schweigt. Gott hat die Freiheit zu schweigen. Ein zweiter Punkt, der dort sehr nah mit dran kommt, aber den ich nochmal differenzieren möchte, ist, Gott hat die Freiheit, Gott ist frei darin, nicht nur zu schweigen, also grundsätzlich gar nichts zu sagen, sondern auch noch auf sich warten zu lassen. Es ist ja nicht nur so, dass Gott einfach nur schweigt, so die ersten paar Tage, die ersten paar Stunden und dann greift Gott ein. Die Schmerzen, die sind ja bei Hiob so tief, dass er das einfach nicht mehr begreift, warum er weiterleben muss. Er weiß, dass Gott das Leben schenkt, dass er der Verantwortliche ist. Er kritisiert Gott ja dafür. Und in seiner trostlosen Lage, in der er drinsteckt, hat er noch nicht einmal irgendwie einen Trost in den Gottesdiensten. In den Gottesdiensten, die Israel als das Volk erleben durfte. Der bekannte Psalm 22, wo wir so stark drin sehen, da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Und dann heißt es, doch du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels. Während wir also in der Gemeinde Trost finden, in den Gottesdiensten, dort, wo Gott in besonderer Weise da ist. Deswegen freue ich mich wieder ganz, ganz besonders, wenn die Kirchenbänke wieder voll sind, wenn wir uns endlich wieder treffen können nach dieser Zeit und uns Trost schenken können, dort, wo es herausfordernd, dort, wo es schwierig ist. Das hatte Hiob nicht. Keinen Trost in den Gottesdiensten, dort, wo Gott in besonderer Weise war. Keinen Trost in der uns oder in der Israel bekannten Heilsgeschichte. Hiob trägt isoliert mit Gott seinen Kampf aus. Und weil die Gottesdienste so wichtig sind und Trost schenken, das ist ja auch der Grund, warum wir die Zusammenkünfte nicht verpassen sollen, Hebräer 13, weil es so wichtig ist, dass wir uns sehen, dass wir einander haben, weil es Trost schenkt. Manchmal sieht Gott scheinbar ruhig zu. Manchmal schweigt Gott. Und da gilt es zu warten. Gottes Mühlen können unter Umständen langsamer mahlen. Er lässt sich weder in menschliches Handeln noch in menschliche Maßstäbe oder menschliche Gedanken hineinzwängen, sodass der Mensch versteht, warum er auf welche Weise handelt. Hiob, wir kennen seinen Ausgang, wir wissen, wie alles ausgeht. Das Opfer, das er anschließend bringt, den reichen Segen, den er erfährt, die Kinder, die er kriegen darf, eine tolle Familie, der ganze Reichtum wird verdoppelt, großartig. Aber was passiert bis zum Auftreten Gottes, wo Gott dann ins Spiel kommt, durch den Wettersturm? Hiob verliert ja alles, was ihm lieb ist. Alles Werk, seine Beziehungen, seine Familie. Es kommt aber noch mehr, sein Körper wird angegriffen. Er ekelt sich vor sich selbst, er stinkt förmlich, er schabt ja seine Geschwüre von sich ab. Und dann kommen seine Freunde. 7 Tage Stille. Mucksmäuschenstill. Er sagt keiner ein Wort. Und dann fängt Hiob an zu klagen. Und schauen wir uns die Streitgespräche an, dann wird schnell deutlich, das ist keine Sache von 2-3 Stunden gewesen. Die Bibel berichtet uns nichts darüber, wie lange das tatsächlich gewesen ist. Vielleicht sind es ein paar Tage oder ein paar Wochen sogar gewesen, wo diese Diskussionen stattfanden. Wir wissen es nicht. Aber eins sehen wir ganz, ganz deutlich. Es war eine grausame Zeit für Hiob, dass er schlussendlich sogar so weit ging und seine Freunde als leidige Tröster bezeichnete. Dass er die Unaufrichtigkeit seiner Freunde sogar verflucht. Tage, ja, vielleicht Wochen vergehen. Wir wissen es nicht. Was ist mit Gott? Er lässt auf sich warten. Gott kommt nicht. Er greift nicht ein. Trotz aller Anschuldigungen, trotz aller Spekulationen, Gott greift nicht ein. Gott hätte die Freiheit gehabt, nach 3 Tagen einfach zu sagen, so, jetzt passt es, nach 7 Tagen zu sagen, okay, du hast ja tolle Freunde da gehabt, die haben jetzt mit dir geschwiegen, bevor du klagst, er wusste ja, er weiß ja, was kommen könnte, da komme ich, da trete ich schnell ins Spiel, oder nach der Klage, nach der ersten Klage Hiobs, dass er da sagt, okay, das ist jetzt so schlimm schon, jetzt komme ich mal. Gott kommt nicht, er lässt auf sich warten. Eine ganze Zeit lang lässt Gott auf sich warten. Das finden wir auch noch in anderen Beispielen der Bibel. Bei Noah zum Beispiel. Wir kennen den Ausgang nach diesem Gericht Gottes. Noah bringt Dankopfer, kommt aus der Arche heraus. Doch was passiert bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, wo er aus der Arche herauskommt? Es heißt, am 17. Tag des 7. Monats, Noah ist mittlerweile 600 Jahre, da lässt Gott die Arche auf dem Gebirge Ararat stranden. Noah, der spürt so richtig die Erschütterung auf diesem Berg. Er weiß, okay, die schreckliche Notzeit, die ist jetzt bald zu Ende, die geht dem Ende entgegen. 150 Tage sind sie auf diesem Wasser gewesen. Es muss eine fürchterliche Zeit für Noah gewesen sein, wenn man sich das mal so vorstellt. Gott hat die Arche zugeschlossen und er war dort auf diesem wackelnden Schiff. Das ist ein Schiff ohne Kiel gewesen. Das muss unglaublich geschaukelt haben. Kaum Licht da drin. Es muss gestunken haben, wahrscheinlich wegen der ganzen Tiere auch im Besonderen. Dann haben sie wahrscheinlich noch die Schreie der ertrinkenden Menschen gehört. Also eine fürchterliche Zeit, die Noah dort durchgemacht hatte, eingeschlossen. Wie muss Noah sich da gefühlt haben, als das Schiff dann endlich auf Grund lief und er spürte, ey, das ist bald vorbei. Wir laufen hier auf Grund. Es kann nicht mehr lange dauern. Jetzt werden wir bald frei sein. Das war am 17. Juli. Das ist jetzt kurz etwas umgerechnet, um verständlich zu machen, wie lange es jetzt noch dauern wird. Am 17. Juli. Aber nun geht es doch nicht so eilig weiter. Die Bibel sagt uns dann, am 1. Oktober sahen der Berge Spitzen hervor. Also Noah wartete noch 40 Tage. Es passierte nichts. Dann wird er ungeduldig. Er öffnet ein Fenster und lässt den Raben rausfliegen. Später dann eine Taube. Beide kommen wieder zurück. Nach 7 Tagen dann nochmal eine Taube. Die hat dann ein Ölblatt im Schnabel. Und Noah weiß, okay, die Wasser, die sind versunken. Aber es geschieht immer noch nichts. Es heißt nur, am 1. Januar vertrocknete das Wasser auf der Erde. Das bemerkte Noah daran, dass die Taube da eben nicht wieder zurückkam. Gott lässt manchmal ganz schön lange auf sich warten. Vom Teufel, da heißt es, dass er wenig Zeit hat. Von Gott wird das nie gesagt. Uns Menschen geht es oft auch so, oder? Wir sind Leute, die haben auch wenig Zeit. Und deswegen gehört das Warten zu den großen Anfechtungen der Knechte Gottes. Deswegen wird ja Hiob in besonderer Weise erwähnt, Jakobus 5, wo seine Geduld herausgestellt wird. Wie brannte das Herz Moses, seinem Volk doch zu helfen, nachdem er den fleischlichen Weg gewählt hatte und den Ägypter erschlug, dann 40 Jahre in der Wüste war und Gott ihm nach 40 Jahren erst beim brennenden Dornbusch berief. Wie brannte das Volk Gottes, als Mose dann kam und sagte, ich werde euch in die Freiheit führen, ne? Durch Gott, er wird mich gebrauchen, es geht Richtung Freiheit. Wir müssen die gebrannt haben. Aber dann dauerte es noch lange, lange Zeit. Lange Zeit, in der die Ägypter über 10 Plagen hinweg zermürbt werden mussten, bis dann irgendwann endlich die Freiheit kommen sollte. Die Bibel erzählt uns, dass das Volk in dieser Zeit, dass die Zeit so lang war, dass das Volk in dieser Zeit immer wieder ihren Glauben, ihre Geduld verlor. Wie hat ein Josef warten müssen? Obwohl ihm Gott durch die ganzen Träume so große Verheißungen gegeben hatte, so große Dinge, da muss doch was passieren. Und auf einmal sitzt er dort im Gefängnis, ist bei Potiphar. Es passiert nichts groß. Der Mundschenk im Gefängnis, der ihn dann vergisst, ne, dann ist er da noch 2 Jahre. Es passiert nichts. Ein Jakob, der mit großem Verlangen sagte, Herr, ich warte auf dein Heil. Und dann dauert es noch 1000 Jahre, bis Jesus auf diese Erde kommt und die Menschheit erlöst. Manchmal schweigt Gott und lässt auf sie warten. Und trotz seines Schweigens wacht Gott über den Einzelnen und über sein Volk. Das sehen wir bei Hiob, als auch im Rest der Bibel, wo Gott uns immer wieder auffordert, an unzähligen Stellen, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren, Lukas 21, 19. Paulus schreibt, dass die Bedrängnis sogar Ausharren bewirkt, Römer 5. Und den Korinthern verdeutlicht er, dass Ausharren ein Kennzeichen von Christen ist, 2. Korinther 6. Und Jakobus sieht halt in Hiob das klassische Beispiel von Ausharren, von Geduld. Manchmal lässt Gott nämlich auf sich warten. Und das macht das Buch Hiob deutlich. Gott lässt in seiner Souveränität auf sich warten. Was heißt das jetzt für uns? Jede Wahrheit des Wortes Gottes soll nicht allein Information, sondern auch Inspiration für uns sein. Es soll uns ermuntern, wir sollen dadurch erbaut werden. Und die Souveränität Gottes ist mehr als nur ein abstrakter Lehransatz, der irgendwie allein die logische Grundlage der göttlichen Herrschaft erklärt. Bei der Souveränität Gottes geht es um mehr als um die alleinige Ausübung seiner Herrschaft. Souveränität ist die Bedeutung der Göttlichkeit Gottes selbst. Die Souveränität Gottes zu erkennen, heißt, auf den Allmächtigen selbst zu schauen, den Souveränen selbst zu sehen. Und das ist das, was auch Hiob erkennen musste, wo es dann am Schluss heißt, wie er gegen Gott gegenübersteht. Hiob, der musste das erkennen. Seine Fragen in Bezug auf das Leid, die wurden nicht beantwortet, die blieben immer noch. Er bekam keine Antwort auf diese Fragen, aber die benötigte er scheinbar auch nicht mehr, weil er Gott in seiner Souveränität sah. Und hier musste Hiob erkennen, dass Gott die rechtmäßige Autorität, ja die Freiheit hat, die Weisheit, die Macht, alles zu bewirken, wie es ihm gefällt. Indem Hiob auf den Souverän selbst schaut, erübrigen sich alle anderen seiner Fragen. Wenn wir auf den souveränen Gott schauen, da passiert dasselbe. Wenn wir auf den Heiligen, auf den dreieinigen Gott schauen, in seiner unfassbaren Herrlichkeit, was passiert, wenn wir auf Gott schauen? Das sehen wir deutlich bei Hiob. Hiob, über den gesagt wird ganz am Anfang, über den Gott sagt, denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Am Schluss begegnet Hiob dann den lebendigen, den souveränen Gott, ist in Gottes Gegenwart. Wie verhält er sich dort? Er sagt es dann selber, mit dem Gehör des Ohres habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche, weil er den souveränen selber sieht. Als Hiob Gott sah, da spielten alle seine Kämpfe, seine ganzen Leiden keine Rolle mehr. Und wenn wir auf Gott schauen, dann verstehen wir auch, weshalb wir uns keine Sorgen machen brauchen. 1. Petrus 5, 7. Dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Obwohl Gott schweigt, obwohl Gott auf sich warten lässt, tritt er dann doch ins Geschehen und zeigt damit, es gibt echte Gnade. Also eine völlig unverdiente Rettung von Gott her, die noch nicht einmal Buße voraussetzt, sondern Buße bewirkt. Gott tritt erst ins Spiel und anschließend tut Hiob erst Buße. Gottes Gnade geht voraus und das ist eine ganz, ganz starke, eine ganz, ganz wunderbare Christologie, die wir hier im Alten Testament finden. Gott macht sich auf durch Jesus Christus zu den Menschen, bevor der Mensch überhaupt erst Buße tut. Hiob erhält keinen Grund, warum er leiden muss. Doch als Gott das Schweigen bricht, seinen Mund auftut, da verändert sich Grundlegendes in seinem Leben. Hiob erkennt, wer Gott ist, demütigt sich vor ihm. Denn wenn Gott redet, wenn Gott wirkt in seiner unwiderstehlichen Gnade, dann passiert etwas. Das Problem Hiobs, das war nicht seine Leiden, sondern eine falsche Vorstellung von Gott. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ob wir ebenfalls irgendwo Berichtigung benötigen in unserer Vorstellung von Gott. Diese Vorstellung, die er von Gott hatte, die musste korrigiert werden. Und Hiobs Gesamtsituation hat sich schlagartig geändert. Gott zeigt sich in seinem Wort, damit es unsere Sicht verändert, damit unsere Sicht auf die Dinge dieser Welt, auf die Leiden, auf die Schwierigkeiten dieser Welt, Dinge, die wir nicht begreifen, wo Gott wirkt, damit diese sich verändert. Und so müssen wir immer wieder neu lernen, dass Gott ein souveräner Gott ist. Es gibt viele Dinge, die wir nicht begreifen, wo wir den Kopf zusammenschlagen und Dinge einfach nicht zusammenbringen können. Doch wenn wir auf den souveränen Gott schauen, dann haben wir die Antwort, die wir benötigen. Schauen wir auf Gottes Souveränität, dann haben wir eine Hoffnung im Leben. Dann haben wir eine Hoffnung, dass Gott unsere Gebete erhört. Dann haben wir eine Hoffnung, dass es einen Halt, dass es Trost im Leiden gibt. Ein letzter Punkt, den ich noch deutlich machen möchte, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Welche Haltung sollten wir gegenüber einem souveränen Gott einnehmen? 4 Punkte, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Ein erstes ist Gottesfurcht. Wie kommt es, dass Menschen heute mehr an ungeistlichen und weltlichen Dingen interessiert sind, ihr eigenes Vergnügen mehr lieben als Gott? Wie kommt es, dass der Mensch heute Gott in seiner Perversität immer offener und immer dreister provoziert, ihn herausfordert? Paulus sagt in Römer 3 den Grund: Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wie kommt es, dass die Autorität der Schrift in letzter Zeit so herabgewürdigt wurde? Wie kommt es, dass selbst in gläubigen Gemeinden so wenig Unterordnung unter seinem Wort zu finden ist, dass seine Gebote so oft einfach außer Acht gelassen werden? Weil keine Gottesfurcht da ist. Und deshalb gilt es immer wieder neu zu betonen, dass Gott ein Gott ist, den man fürchten muss. So heißt es in Sprüche 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich hörte von einer Zeit, ich selber habe sie nicht erlebt, da wurde über gläubige Menschen, über Christen gesagt, dass sie gottesfürchtige Menschen seien. Dafür waren sie auch in unserem Land bekannt, das sind gottesfürchtige Menschen. Und dennoch heißt es, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir sollen keine Furcht, keine Angst haben, in dem Sinne, wie die Heiden vor ihren eigenen Göttern Angst haben, sondern Furcht vor dem, über den Jesaja schreibt: Aber auf diesen will ich blicken, hier spricht Gott, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Den sollen wir fürchten. Ein zweiter Punkt ist bedingungsloser Gehorsam. Ein Blick auf Gott führt uns dahin, dass wir bemerken, dass wir abhängig von ihm sind, dass wir abhängig von Gott sind. Ich weiß, das ist jetzt eine Sache, die gefällt uns nicht so sehr, weil wir gerne selbstständig sein wollen. Wir wollen selber über unser Leben bestimmen. Aber wenn der Mensch Gott sieht, dann fördert das seine Gottesfurcht und das wiederum bewirkt einen gehorsamen Wandeln. Bedingungsloser Gehorsam. Das sehen wir auch bei Hiob. Nachdem Gott ihm begegnet ist, da sehen wir diesen bedingungslosen Gehorsam wieder. Er sollte Hiob Opfer bringen für seine Freunde. Da wurde er nicht gefragt, magst du was tun, ist das in Ordnung für dich? Er tat es einfach, bedingungsloser Gehorsam. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit. Er ist Gott begegnet und wusste sofort, ich tue genau das, was er sagt. Da brauche ich noch nicht mal groß drüber nachdenken. Ich tue das, bedingungsloser Gehorsam. Er opfert Gott und Gott nahm das Opfer dann an. Bedingungsloser Gehorsam ist das Gegengift gegen unsere angeborene Bosheit, die wir als Menschen haben, die nur sich selber sieht. Von Natur aus nimmt der Mensch sich ja selber für sehr, sehr wichtig, so seine eigene Größe, seine eigene Selbstständigkeit. Da ist er stolz und rebellisch. Wenn er aber Gott sieht, in seiner Souveränität, da wirkt dann das Gegenmittel. Da dreht sich dann die Sichtweise. Da sieht er dann Gott und wird demütig. Für den Pharao war Gott nur ein Gott von vielen. Er sagt, ich weiß nichts von dem Herrn und will Israel auch nicht ziehen lassen. Und dieser Irrtum von diesem Pharao, der war so tragisch, dass er bitter mit seinem Leben bezahlen musste. Der entscheidende Punkt ist, die Rebellion des Pharaos, die entstand aus fehlender Gottesfurcht. Und diese kam aus seiner Unkenntnis bezüglich der Autorität Gottes. Und deswegen müssen wir Gottes Autorität sehen und anerkennen. Gott ist ein souveräner Gott, der entscheiden und der handeln kann, wie es ihm gefällt. Die Erkenntnis, dass das hier, die Bibel, die Offenbarung ist, dass das das Wort Gottes ist, das ist der erste Schritt zu einem gottesfürchtigen Lebenswandel. Deswegen müssen wir die Bibel kennen. Die Bibel ist Gottes Wort an uns. Und die uns einstimmen lässt in den Ruf des Psalmisten, Neige mein Herz zu deinen Mahnungen, lass meinen Gang in deinem Wort fest sein. Ein dritter Punkt ist eine völlige Ergebung. Wisst ihr, was prompt aufhört, wenn wir erkennen, dass Gott souverän ist? Unser Murren. Es ist natürlich, wenn wir gegen Leid, wenn wir gegen Verlust murren. Es ist natürlich, wenn wir uns beklagen, wenn Dinge uns genommen werden, Dinge, die uns am Herzen liegen. Denn wir neigen dazu, dass wir unseren eigenen Besitz als unser notwendiges Eigentum betrachten. Wir glauben, wenn wir ein hartes Leben gelebt haben, wenn wir unser Leben sauber geplant haben, dann haben wir auch ein Anrecht auf unseren Erfolg. Und wenn wir durch harte Arbeit uns ein Vermögen aufgehäuft haben, dann verdienen wir es auch, dieses Vermögen halt zu behalten, es zu genießen. Und wenn dann Enttäuschungen kommen, Geldnot, Krankheit, Tod, dann kommt der Mensch ganz schnell dahin, dass er eine falsche Sicht gewinnt und seine Stimme gegen Gott erhebt. So wie das bei Hiob und seinen Freunden der Fall war. Doch wer auf die Gnade des souveränen Gottes schaut, der erkennt, dass sein Murren verstummt, gibt sich dem Willen Gottes hin. Weil er selber dann weiß, dass er eigentlich privilegiert ist, dass er nicht so bestraft wird von Gott, wie er es eigentlich verdient. Dass andere Dinge in seinem Leben eigentlich eine Rolle spielen, nicht sein Geld. Und wenn Gott dann entscheidet, dass wir in Armut, Krankheit, schmerzliche Verluste oder Tod durchleben müssen, dann mag das Herz aus jeder Pore bluten. Ja, wir sind Menschen. Und dennoch sagen, wird nicht der Richter der ganzen Erde gerecht handeln? Oft wird es nicht ohne Kampf gehen. Denn wir haben einen fleischlichen Sinn. Wir haben das Fleisch noch in uns. Der Mensch, solange er auf dieser Erde lebt, wird sündigen, wird mit diesen fleischlichen Dingen zu kämpfen haben. Auch wir Christen. Doch wer sich unter den Souveränen stellt, wird auch die Stimme hören, die zu dem See Genezareth sagte, schweig, verstumme, und wird dann erleben, wie die Stürme sich dann auf einmal, wie sie gestillt werden, wie sie sich dann zwangsläufig legen müssen, wenn Gott redet. Dort, wo Hiob Gott fürchtet und Gott am Anfang die Ehre gibt, sagt, die Herd gegeben, die Herd genommen, da sieht er hinter den Verlusten, die er erlebt, Gottes Hand. Da sieht er hinter den Feinden, die die Kamele nahmen. Da sieht er hinter den Feinden, die die Knechte ermordeten. Da sieht er hinter dem Haus, was seine Söhne und Töchter begrub, die Hand Gottes. Und er sah nicht nur die Hand Gottes, sondern er freute sich auch daran. Wenn er dann hinzufügt, der Name des Herrn sei gepriesen. Völlige Ergebung. Ein letzter Punkt noch. Tiefe Dankbarkeit und Freude ist das, was wir erleben, wenn wir auf einen souveränen Gott schauen. Tiefe Dankbarkeit und Freude. Die Philosophie dieser Welt würde bei den Schicksalsschlägen, bei den ganz schweren Dingen immer sagen, mach das Beste draus. Weil die Philosophie es nicht besser weiß. Bei einem Christen sollte es anders sein, der mit dem Psalmisten dann singt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und mit dem Apostel einstimmig sagt, dank Gott dem Herrn alle Zeit für alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Wenn die Dinge so laufen, wie wir es gerne hätten, dann sind wir dankbar. Doch was ist, wenn es anders kommt? Wenn ein Christ eine lange Strecke mit der Bahn fährt und gut zu Hause ankommt, dann dankt er Gott dafür. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Sonst müsste er ja hingehen und dem Lokomotivführer danken, dem Schaffner und allen anderen. Gut, das ist uns jetzt klar. Aber stellen wir uns mal das Gegenteil vor. Nehmen wir mal an, die Bahn hat eine Stunde, zwei, drei Stunden Verspätung oder hat einen Zusammenstoß mit einem anderen Zug. Können wir auch darin die Hand Gottes erkennen? Nochmal ganz kurz zurück zu Hiob. Was tat er, als ihn ein Verlust nach dem anderen traf? Beklagte er am Anfang sein Unglück? Verfluchte er die Räuber? Murrte er gegen Gott? Nein. Er schaute auf Gott und betete Gott an. Es gibt für uns eine wahre Ruhe. Aber die gibt es nicht, bis wir nicht gelernt haben, dass Gottes Hand in allem zu sehen ist. Und dafür benötigt es Glauben. Keine blinde Leichtgläubigkeit, sondern ein sich verlassen auf das Wort Gottes, ein sich verlassen auf einen souveränen Gott. Und deshalb heißt es, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und deshalb freut sich das Herz des Christen alle Zeit. Ein schwieriges, ein herausforderndes Thema, aber eine göttliche Wahrheit. Gott ist Gott. Und dort, wo wir das erleben, in schwierigen Zeiten, wie so jemand, der im Krieg ist, der am Boden ist, der erschüttert ist, dort sollen wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott eben Gott ist, dass er souverän ist. Dass wir zurückschauen, die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, die gesamte Bibel hindurch, Gott ist souverän. Und wie ein Christ durch die Leiden des Lebens hindurchgehen kann, ohne dabei seinen Glauben zu verlieren, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Es gibt keine weiteren Veranstaltungen diese Wochen. Am Samstag wird es wieder eine Andacht von mir geben auf meinem YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen eingeben, Paul Koch. Dort gibt es dann auch die Bibelarbeiten, die ich hier gehalten habe. Wenn Sie sagen, ich möchte mir das doch nochmal anschauen, es ist sehr viel gewesen, sehr schnell auch. Und wenn Sie sagen, Sie wollen sich das gerne nochmal anschauen, auf meinem YouTube-Kanal. Am Sonntag wird dann Pastor Bernd Bierbaum hier predigen um 10 Uhr. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen dafür, dass du dich in deiner Souveränität gezeigt hast hier auf dieser Erde. Dass du es den Unscheinbaren, dass du es ein paar Hirten, ein paar Heiden aufgezeigt hast, Herr, dass du ein souveräner Gott bist. Und das ist so eine gewaltige Sache gewesen, dass du Mensch wurdest, auf diese Erde kamst, um uns zu erlösen. Ja, wie wunderbar ist es doch zu sehen, Herr, dass du souverän bist in der Errettung, dass du der Töpfer bist und dass wir der Ton sind. Und so wollen wir uns dir zur Verfügung stellen und dir die Ehre geben, weil wir nichts davon verdient haben, weil wir einfach beschenkt sind, Herr, durch deine souveräne Gnade, weil du uns etwas gegeben hast, Herr, was wir in keiner Weise, ja, wo wir sogar das Gegenteil verdient haben. Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir gegen dich gesündigt haben, wo wir ein falsches, ein verkehrtes Bild von dir haben und bitten dich, dass du uns immer wieder korrigieren magst, dass wir immer tiefer und immer mehr eindringen mögen in die Wahrheiten deines Wortes, Herr, wie du dich selber zeigst und dort, wo wir einige Dinge nicht zusammenbringen können und manchmal nicht verstehen, wie ein liebender, ein treuer, ein wahrhaftiger Gott auch Dinge zulässt, Herr, die uns schmerzen. Und da wollen wir lernen, geduldig zu sein. Geduldig und darauf vertrauend, dass du eben Gott bist, dass du souverän bist und dass du herrschst. Nicht in der willkürlichen Art und Weise, sondern als Gott, der auf den Elendigen herabschaut, auf uns. Und so wollen wir dir alle Ehre geben. Und eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selbst zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Abend Ihnen noch. Und Gott befohlen.